André, ich bin echt geschafft nach der Arbeitskreissitzung mit dir, aber trotzdem müssen wir jetzt einen Podcast aufnehmen, ne?
So sieht's aus.
Weil ich meine, das ist ja jetzt die zweite Aufnahme. André Reifenrath die zweite, weil die erste wegen Tonproblem nicht funktioniert hat. Und mittlerweile hatte ich ja schon der erste Radiosender interviewt.
Tatsächlich, ja.
Und du bist jetzt ein D-Promi, ne?
F.
Gut, dann lass uns mal anfangen. Bist du bereit?
Ja, klar.
Super.
Willkommen zum Profi-Talk, dem Podcast der Sekret Bausysteme GmbH und Co. KG. Baugelb.
Hallo zusammen. Heute eine neue Folge des Profi-Talks, unserem Podcast-Format der Sakret Bausysteme. Und ich darf den André Reifenrath begrüßen. Eine Premiere, wie so häufig in diesen Tagen. Ja, ständig neue Leute, die mitmachen wollen, was mich echt freut. André, hallo.
Hallo.
André, wer bist du? Was machst du bei uns?
Wer bin ich, was mache ich? Ja, ich bin bei der Schwestersparte von Sakret angesiedelt und betreue den Bereich Mabos West im Prinzip, im Bereich Planerberatung, Kommunenberatung, Fachunternehmerberatung im Projekt- und im Objektmanagement und bin da vorwiegend für die gebundene Bauweise unterwegs.
Genau, Mabos, die Marke bei uns für eben, wie du schon sagst, ne, im öffentlichen Bereich,
Genau.
Pflasterstraßen und alles, was man so gerne in gebundener Bauweise ausführen darf.
Genau, der öffentliche Bereich, genau.
Ja, aber deswegen bist du heute nicht hier, sondern wir haben uns eigentlich über dein super interessantes Hobby unterhalten und haben gesagt, da machen wir mal eine Podcast-Folge raus. Und das Hobby ist die Astrofotografie.
So ist es.
Und jetzt erzähl doch mal ein bisschen, was ist das, Astrofotografie? Klar, ich habe eine Vorstellung, aber wie kommt man zu so einem Hobby?
Ja, also was ist das? Ist, glaube ich, der gute Eingang zu dem Thema. Also es ist im Prinzip ja, eine Art der Fotografie, eine Art der bildlichen Darstellung von Objekten, die man halt am Himmel findet. Das heißt, wir reden da von Landschaftsastrofotografie. Das ist dann halt die Milchstraße so ein bisschen, diese Thematik. Bei mir ist es eher, dass ich mich so mit den Deep Sky-Thematiken beschäftige. Das heißt, bei Galaxien, planetarischen Nebeln und Emissionsnebeln und was es da nicht alles so gibt.
Ja, aber nochmal, das ist ja jetzt nicht alltäglich. Man wacht ja nicht eines Tages auf und sagt, so jetzt beschäftige ich mich mit der Deep Sky-Fotografie, sondern
Nein.
warst du schon immer so ein Freund der Sterne und des Alls oder kommt es eher aus der Fotografie bei dir?
Bei mir kommt es tatsächlich eher aus der Fotografie. Also ich habe, also uninteressiert war ich daran noch nie an dieser Thematik. Jetzt natürlich nicht an dieser Deep Sky-Thematik, sondern allgemein interessiert einen das Weltall ja schon. Ist auch im Privaten natürlich dann schon mal ein Thema. Bei mir kommt es aber aus der Fotografie. Ich habe viel Sportfotografie im Fußball gemacht, in der Regionalliga und habe dann irgendwann diesen Bereich für mich entdeckt und bin dann irgendwann mal nachts aufgestanden, weil ich unbedingt die Milchstraße fotografieren wollte. Und das ist natürlich kein Bild geworden. Das hat natürlich nicht funktioniert, und bin dann aber dran geblieben. Mich hat es dann einfach fasziniert, weil ich ein Objekt praktisch in dem Foto hatte, was ich einfach nicht zuordnen konnte. Und habe dann mich in einer Gruppe in den sozialen Netzwerken angemeldet, wo viele dieser interessierten Leute sich drin bewegen. Und habe einfach mal gefragt, was das für ein Objekt ist, was ich da habe, ob das jemand erklären kann. Und das war dementsprechend so ein Nebel, in dem Fall der Orion-Nebel im Orion-Gürtel, im Sternbild Orion. Und dann bin ich einfach sukzessive dran geblieben und habe dann mal geguckt, was sonst noch so möglich ist, wie man sein Equipment verändern muss, ausbauen muss, um dann im Prinzip häufiger in solchen Sphären unterwegs zu sein und diese Fotografie zu betreiben.
Ja, aber ist schon interessant. Ich wohne ja mitten im Ruhrgebiet in Bochum. Also wenn ich nachts aufstehe, aus anderen Gründen vielleicht, ja, dann was ich am Himmel sehe, ist, wenn es sternklare Nächte sind, sind es gefühlt ne, 3 Sterne, mit Brille vielleicht 6 Sterne. Ne? Aber ich würde gar nicht auf die Idee kommen, da irgendwo die Milchstraße zu entdecken.
Ja, ich sag mal, um sportlich zu sehen, nachdem der VfL den Klassenerhalt ja geschafft hat, sind wir
Super.
wahrscheinlich bei 10 Sternen ungefähr, die du jetzt
Super,
siehst.
richtig.
Nein, ist natürlich absolut richtig. Wir haben das Thema Lichtverschmutzung, was natürlich gerade im Ruhrgebiet und in diesen hohen Bevölkerungsdichten Dichten halt vorkommt. Wir sind bei vielen Industrien, die da sind, viele Häfen, gerade auch Essener Hafengebiet und so weiter. Das ist extrem beleuchtet und dementsprechend sprechen wir von Lichtverschmutzung. Das heißt, es sind im Prinzip externe Lichtquellen, die dafür sorgen, dass es im Prinzip relativ hell ist. Das ist im Prinzip relativ einfach zu erklären. Wenn man selbst im Dunkeln bei sich zu Hause unterwegs ist, dann dauert das eine gewisse Zeit, bis die Augen halt relativ viel sehen. Deswegen laufen wir zum Beispiel in der Astrofotografie auch nachts mit Rotlicht rum, damit die Augen sich nicht wieder an das helle Licht gewöhnen müssen. Das heißt, wenn du jetzt das Licht dann permanent anmachen würdest und wieder ausmachen würdest, würdest du in deinem Wohnzimmer viele Sachen, die du vielleicht nach 20 Minuten Dunkelheit sehen kannst oder wahrnehmen kannst, nicht sehen. Und das ist halt so ein Thema Ruhrgebiet und auch größere Städte, gerade ich sag mal Berlin, Hamburg, München, da braucht man so eine Astrofotografie nicht betreiben, da muss man schon wirklich aufs Land fahren. Bei uns wird das in Bortelklassen gemessen, das heißt, wir haben irgendwo so das Thema Lichtverschmutzungsgrad, was man da im Prinzip sichtbar machen kann als Zahl und dann weiß man halt ungefähr, ist das da gut oder ist das da schlecht. Das heißt, wir sind in Bochum wahrscheinlich so bei einer 8 bis 9, zentral in Hamburg am Hafen wahrscheinlich bei einer 12. Bei mir zu Hause sind wir zum Beispiel bei einer Bortelklasse 4. Das ist schon
ein deutlicher Luxus. Unterschied.
Ja, dann, absolut.
Ne? Das ist ein deutlicher Unterschied. Das heißt, du musst auch gar nicht weit fahren oder gehen, um eben halt eine Aufnahme zu machen.
Also theoretisch nicht. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, schon relativ gute Fotos bei mir aus dem Garten zu machen. Aufgrund von, ich sag mal, botanischen Werken in meinem Garten, sprich Hecke und Co., ist natürlich die Sicht schon mal eingeschränkt. Und wenn man dann sich ein Objekt vornimmt, was halt relativ nah beim Horizont ist und nicht so hoch am Zenit, da muss man schon mal aufs Feld fahren, um dann halt das Objekt, wenn man das dann gerne haben möchte, auch aufzunehmen.
Ja, und die Fotos, die du machst, die sind ja super eindrucksvoll. Du hast ja einen Instagram-Kanal. Kannst du vielleicht auch gerne mal nennen, weil den werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Aber da, das ist ja wirklich, also als ich die Fotos das erste Mal gesehen habe, dachte ich, ja, ich schlage ein Buch über Astronomie auf. Ja,
also, ja, es ist sehr komplex, das Thema, sehr interessant, das Thema. Ja. Viele verschiedene Facetten aus der Naturwissenschaft, das heißt viel Physik, Astrophysik dementsprechend, Wellenlängen und was da nicht alles Thema ist. Das würde aber jetzt hier zu weit gehen,
das darzustellen. Aber schon allein die Fotos von der Qualität, also das ist ja.
Also wir reden natürlich bei einer Aufnahme von 8 Stunden Belichtungszeit. Das heißt, wir haben dann Filter verschieden davor in verschiedenen Farbkanälen oder verschiedenen Kanälen wie Schwefel zum Beispiel, die ich dann sichtbar mache. Die werden dann natürlich durch Photoshop und diverse andere Programme übereinander gerechnet und zusammengelegt. Aber du bist tatsächlich bei einem einzigen Foto mit 8 bis Open-End Belichtungszeit. Also es gibt Fotografen, die haben 50, 60 Stunden für ein einziges Foto, wenn es sehr lichtschwach das Objekt ist.
Das heißt aber auch, ich kann mir das nicht so vorstellen, dass du dann rausgehst in den Garten, dich mit deinem Stativ hinstellst und dann 8 Stunden da campierst, sondern da ist schon so ein Automatismus.
Also man kann es natürlich machen, wenn man das möchte. Also es gibt viele Astrofotografen, die machen das auch aus meditativen Gründen vielleicht, dass sie sich dann Sternenhimmel angucken, vielleicht noch parallel visuelle Beobachtungen machen. Bei mir ist es tatsächlich so, dass es vollautomatisch läuft. Ich kann halt eine Sequenz einstellen. Ich sage dem System so und so viele Minuten von oder Sekunden von dem und dem Objekt in dem und dem Farbkanal. Und dann wird das automatisch durchgeschaltet. Und wenn ich alles eingerichtet habe und schön Richtung Polarstern ausgerichtet habe, um die sich die Erdachse ja rotiert, oder um den sich die Erdachse ja rotiert, dann ist das ein vollautomatisches Thema. Also da kann man, wenn das Wetter gut gemeldet ist, wenn man sich auf die Wettermeldung verlassen kann, dass es nicht anfängt zu regnen, dann kann man da schon eine ganze Nacht automatisch fotografieren und nebenbei dann nächtigen. Das geht.
Und du suchst dir vorher Objekte dann raus, die du fotografieren möchtest, oder sagst du, heute halte ich es mal einfach in die Richtung und guck am nächsten Tag, was ich da abgefischt habe sozusagen?
Also man sucht schon von vornherein raus. Ja. Also es gibt Phasen, wo zum Beispiel vielleicht ein spezieller Komet da ist, wo die Astrophysiker oder die Meteorologen unter uns dann vielleicht sagen, ja, das Ding sieht man jetzt 4 Monate lang und es ist eine Erdumlaufbahn und danach erst in 73 Jahren wieder. Das ist dann so ein Highlight, was man auch bei den diversen Social-Media-Seiten oder Gruppen halt sieht, was viele Leute machen. Dann versucht man das natürlich vielleicht auch hinzukriegen. Oder man sagt sich halt, ich suche mir was Spezielles raus, ein spezielles Objekt, was was ich halt fotografieren möchte, was jetzt ist gerade im Moment fotografisch darstellbar ist. Das heißt, wir reden von Galaxien, von einer gewissen Galaxienzeit um die Sommerzeit rum. Wir reden von Nebelzeit, Emissionsnebel, planetarischer Nebelzeit um die Winterzeit rum. Dann haben wir das Thema natürlich Dunkelheit, was wir eben schon mit Lichtverschmutzung hatten, dass wir im Winter besser fotografieren können eigentlich, weil wir längere Nächte haben als im Sommer. Das heißt, es kann sein, dass ich im Winter zwei Bilder in einer Nacht hinkriege. Es kann sein, dass ich im Sommer für ein Bild drei Nächte belichten muss, je nachdem, oder auch vier.
Okay, also dann bleibt auch das Equipment die ganze Zeit dann stabil
draußen. Genau. Wenn das Wetter gut gemeldet ist, dann kann man das schon so draußen stehen lassen. Also ich könnte theoretisch, wenn ich das wollte, auch das Equipment abbauen und neu aufbauen und dann würde die Software es trotzdem zusammenrechnen, mit der ich das hinterher überlagere oder stacken, sagen wir Astrofotografen dazu. Das funktioniert schon. Also dann könnte ich dem sagen, okay, in den und den Breiten und Längengraden habe ich das Foto aufgenommen, in den und den Breiten und Längengraden das andere und dann wird es übereinander gelagert.
Wie gesagt, ich war super fasziniert, als ich die Bilder durch Zufall, das hat ja ein gemeinsamer Arbeitskollege erzählt, hier der André, der macht Astrofotografie. Sag ich, ach echt, wusste ich nicht. Ne? Ich habe dich immer mit Sport verbunden, Fußball, Golf und sowas. Das war mir neu. Du hast uns jetzt aber immer noch nicht mitgeteilt, wo man die Fotos sehen kann, wie dein Instagram-Kanal heißt.
Ja, das kann ich gerne tun. Also meine Instagram-Seite heißt im Prinzip ar.pix, also für Pictures, die Abkürzung, Punkt Fotografie auf Englisch. Ja. Da wird man auch ein AR-Logo, ein weiß-schwarzes sehen, mit schwarze Buchstaben auf weißem Hintergrund. Und da habe ich meine Fotos im größten Teil dargestellt. Es gibt natürlich diverse andere Seiten, wo man sowas noch sehen kann oder wo ich meine Fotos hochlade. Aber ich sag mal, Instagram und Facebook, das sind dann so die spezielleren, die halt auch der Otto-Normalverbraucher kennt.
Ja, wie gesagt, wir verlinken auf jeden Fall, weil absolut sehenswert, absolut sehenswert. Jetzt, ich bin ja ein begeisterungsfähiger Mensch, ne? So, hab mir die Fotos angeguckt und sagte, boah, der hätte ich jetzt auch Bock drauf. So, ich habe verstanden, klar, zu Hause wird das wohl nichts werden halt.
Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht. Und du bist ein Profi, du wirst ein bestimmtes Equipment haben, keine Frage. Also was kann ich? Ich kann dir sagen, ich habe so eine Einsteiger-Spiegelreflexkamera, die irgendwo in einem Schrank liegt, ja, weil ich mittlerweile, muss man einfach sagen, die meisten Fotos, ne, wie die meisten Menschen, mit iPhone und Co. mache. Ja. Ich habe ein Teleobjektiv. Ich habe auf jeden Fall ein Stativ, das habe ich auch. Mhm. Was kann ich damit? Kann ich damit schon was machen, wenn die Lichtverhältnisse okay sind? Oder?
Also ich sag mal, du kannst tatsächlich sogar schon mittlerweile mit den modernen Smartphones, wie du jetzt gerade mal ein iPhone angesprochen hast, eine Langzeitbelichtung machen und gewisse Sachen auch nicht in der Qualität, aber gewisse Sachen schon mit einem Stativ dann sichtbar machen, das funktioniert. Ja. Ansonsten habe ich damals natürlich auch mit einer ganz normalen Spiegelreflex angefangen, mit einem Teleobjektiv und hatte da ja dementsprechend schon das eine Objekt drauf. Ja. Und wenn man dann mit dem Teleobjektiv arbeitet, dann kann man mit kurzen Sequenzen und kurzen Belichtungen auch schon was darstellen. Ja. Hochwertiger wird es natürlich dann, wenn man die Nachführung hat, wenn man dann
also sprich, dass die Erdrotation ausgeglichen wird?
Genau. Ja. Nachführung ist im Prinzip das Wort für Sternenhimmel verfolgen, sag ich mal. Ja, ja. Das heißt, die Erdrotation, was sich ja um den Polarstern nicht komplett rumdreht, aber ich sag mal, in diesem Bereich Polarstern, da dreht sich im Prinzip der Sternenhimmel rum, das Sternenzelt. Und da geht die Kamera dann praktisch vollautomatisch mit.
Ja, wenn ich es nicht hätte, dann habe ich Striche im Grunde.
Genau, so kann man sich vorstellen. Also das kann auch eine fotografische Darstellung der Astrofotografie sein. Da gibt es Langzeitaufnahmen, wo man wirklich sagt Star Trails. Das heißt, man will genau das erreichen, dass man diese Sternenbewegung in einem Foto festhalten kann.
Okay. Nee, will ich nicht. Ich will Nebel und sowas.
Ja, dann braucht man schon eher längere Belichtungszeiten. Ein paar lichtstarke Nebel, wie zum Beispiel den Orion-Nebel, wirst du auch mit einem einfachen Equipment draufkriegen. Wenn man damit leben kann, dass die Sterne zu Strichen werden, so leicht darstellbar ist es schon. Aber wie gesagt, da muss man sich dann nach und nach mit beschäftigen. Wie gesagt, die Milchstraße ist super möglich.
Ja, ja. Was ich faszinierend finde, und ich glaube, das teilen wir oder wahrscheinlich alle, die sich irgendwie mit dem Thema beschäftigen, ist, dass ich, wenn ich heute in den Sternenhimmel gucke, ja, sprichwörtlich eigentlich in die Vergangenheit schaue.
Absolut.
Ne? Und das ist ja auch das, was dich, glaube ich, da fasziniert hat.
Ja, das ist ein Riesenpunkt, der dazu kommt. Also ich sag mal, man kann mal ein Objekt mal nur mal spezifisch darstellen. wenn man die Plejaden zum Beispiel nimmt. Das heißt, die Plejaden ist eine Sternenkonstellation, die auch Nebel haben. Das heißt, sichtbare Nebel, wenn man lange genug belichtet. Ansonsten würde man am bloßen Auge am Himmel einfach diese 7 Sterne sehen. 7, 8 Sterne, die da sind, die sehen aus wie ein kleiner Wagen. Mhm. Die sind ca. 444 Lichtjahre von uns entfernt, das heißt von der Erde. Bedeutet, wenn man hochguckt, sieht man im Prinzip das, wie es so um 1580 rum aussah. Das heißt, dass, bis das Licht bei dir auf dem Auge oder bei dir auf dem Sensor der Kamera gelandet ist, sind halt 444 Jahre vergangen. Das heißt, wir gucken wirklich in die Vergangenheit. Um es ganz einfach darzustellen, der Mond beispielsweise, den ja jeder von uns kennt, ist circa 400.000 Kilometer von uns weg.
Ja.
Das heißt, wenn dort einer ein Licht anmachen würde, zugegebenermaßen ziemlich helles Licht, was natürlich utopisch ist, aber rein vom Verständnis her, sind wir bei ungefähr 2 Sekunden, die dieses Licht vom Mond bis zu uns braucht. Da sind 444 Lichtjahre, sprich Jahre, die das Licht braucht, schon eine enorme Zahl. Wenn man dann Richtung Galaxien guckt, die Galaxie, die am nächsten an uns dran ist, die Andromeda-Galaxie, ist 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Das heißt, wir reden davon 2,5 Millionen Jahren in die Vergangenheit. Und das hat nach oben hin kein Ende. Es gibt Objekte, die 20, 25, 40, 50 Millionen Lichtjahre von uns weg sind, die man halt darstellen kann mit gutem Equipment.
Ja.
Aber ich sag mal, um es richtig schön zu machen, dass es auch groß genug ist, bist du halt in dem Bereich so 2,5 Millionen Lichtjahre.
Ja. Wahnsinn. Und da kommt schon für mich auch ganz klar diese Bildung heraus bei dir. Ne? Also du bist ja da wirklich, hast dich da intensiv mit beschäftigt. Du hast ja gesagt, du suchst dir im Grunde, die Objekte aus, ne? Bist da, keine Ahnung, in irgendwelchen Foren unterwegs oder weißt zumindest, ne, was demnächst auf unserer Halbkugel zu erwarten ist. Das ist ja auf der anderen immer ein bisschen anders.
Richtig.
Aber dieses ganze Wissen über, wie die Objekte heißen und so weiter und so fort, das hast du dir dann quasi aufgrund deines Hobbys dann auch mit angelesen sozusagen. Weil ich kenne ja auch die Erklärung zu den Bildern. Das sind ja schon sehr technische, aber leicht verständliche, aber eine technische Einordnung dessen, was ich da sehe.
Genau, das ist so. Also ich sag mal, es gibt verschiedene Kataloge, so sagen wir. Ein Messier-Katalog beispielsweise. Es gibt NGC-Kataloge mit verschiedenen Nummern, die einzelnen Objekte haben. Dementsprechend haben sie auch einen Klarnamen. Von daher sind wir da in verschiedenen Bereichen unterwegs, wo viel auch dasselbe heißt unterm Strich. Es gibt da eine sehr, sehr günstige, sprich kostenfreie App, die nennt sich Stellarium mit Doppel-L. Die kann sich jeder kostenfrei runterladen und einfach mal per Live-View in den Himmel halten und einfach mal ranzoomen. Und da sind dann auch teilweise die Objekte, die man mit bloßem Auge nicht sieht, schon in der Richtung darstellbar.
Okay, interessant. Ist vielleicht gleich mal ein Download wert. Obwohl bei mir, ne, dann sagt er wahrscheinlich, Laterne, Mütter.
vermutlich, ja.
Jetzt bist du, klar, hier in Deutschland unterwegs. Hast du auch schon das Ausland besucht? Einfach, weil du, keine Ahnung, auf irgendwelchen Hochebenen mal Fotos machen wolltest? Oder ist das vielleicht tatsächlich auch eine Planung von dir? Also gibt es auch noch Herausforderungen oder Dinge, die du gerne machen würdest?
Also Herausforderungen gibt es in der Astrofotografie immer. Also ich kenne keinen Astrofotografen, der fertig ist, der also nicht mal sein Equipment wieder verändert, weil er noch was anderes oder noch mehr machen möchte, der nicht irgendwo in noch ein Land reisen möchte, was er noch nicht gesehen hat oder wo er noch nicht fotografiert hat. Die besten Bedingungen finden wir tatsächlich in Namibia vor. Das ist so wirklich Lichtverschmutzung gleich null, stockfinstere Nächte, meistens auch ziemlich klare Nächte. Das heißt, das sind so die besten Bedingungen, die man haben kann. In Alpen ist auch schon wieder ganz schön, in der Rhön. Ich sag mal, Namibia wäre jetzt mir persönlich eine Spur zu weit, aber so in Alpen, in Österreich, da irgendwo Süddeutschland mal auf eine Sternenfarm oder vielleicht irgendwo eine Almhütte mit Equipment mal eine Woche einschließen. Wäre jetzt schon so ein Thema, ja.
Was ist das nächste hier für mich? Jetzt sitzen wir gerade hier in unserem Büro in Dortmund.
Das nächste für dich wäre tatsächlich schon so Richtung Bad Wildungen, die Ecke. Da fängt es an, Spaß zu machen. Das heißt, Richtung Kassel von hier aus gesehen. Ja. Rhön, Wasserkuppe, da kann man schon ziemlich gute Aufnahmen machen.
Aber ist schon noch ein Stück entfernt.
Ja. Das ist noch ein Stück entfernt.
Ja, und dann muss ich ja schon auch die Garantie haben, dass es sternklar bleibt, halt, ne? Wenn ich da.
Dafür gibt es dann auch eine kostenfreie App. Das ist dann die Wetter-App.
Ja, gut. Ja, ich kann nicht sagen, dass sie immer verlässlich ist.
Nein, nicht immer. Wir Astrofotografen gucken natürlich in spezielle Apps. Also ich gucke alleine, wenn ich vorhabe zu fotografieren, in 3 Wetter-Apps und habe nochmal eine ja, speziellere Wetter-App, die Meteo Blue heißt, wo ich im Prinzip gucke.
Dass die dann mit den richtigen Wetterdaten.
Ja, also zumindest die sagt mir, wie viel Jetstream ist unterwegs. Jetstream ist übersetzt im Prinzip das Seeing. Das kann man auch mit bloßem Auge sehen, wenn man hochguckt, wie sehr flackern die Sterne. Umso mehr Atmosphäre ist in der Erde oder in der Umlaufbahn unterwegs, und desto schlechter werden vermutlich die Bilder oder die Nachführung. Die zeigt mir die Low, Middle und High, die Wolkenlagen, wie viele Wolken sind da unterwegs. Und wenn bei der Wetter-App 000 steht und annähernd es um Neumond ist, weil selbst der Vollmond, brauchst du eigentlich fast nicht funktionieren, fotografieren, dann gehen wir raus.
Okay. Ja, ist schon ein gewisser planerischer Aufwand, ne, den
Absolut.
Man da echt betreiben muss.
Absolut. Halt, ne? Man muss sich meteorologisch informieren, man muss sich physikalisch oder ich sag mal astrophysikalisch informieren. Ja. Chemie ist dabei, durch Gase natürlich. Ja. Von daher ist schon ein breites Spektrum.
Ja. Und elegant umschifft die Herausforderung. Gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, da hättest du jetzt mal richtig Bock, das zu fotografieren?
Also ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich zum Beispiel den Kometen 12 Pons-Brooks nicht fotografieren konnte. Das war das Beispiel, was ich eben genannt habe, weil ich tatsächlich wetterbedingt nicht die Möglichkeit hatte. Das war das erste Thema.
Der alle 73 Jahre.
Genau der. Und als ich dann die Möglichkeit hatte, war er zu weit zu nah am Horizont. Das heißt, ich werde den wahrscheinlich nicht mehr schaffen.
Du bist gut in Schuss, aber da will ich jetzt auch nicht drauf
wetten. Nee, ich glaube nicht, dass ich den schaffe, aber vielleicht einen anderen Kometen. Also Komet wäre nochmal mein Ziel, das würde ich gerne machen. Ich würde mal gerne eine große Mosaikaufnahme von der Andromeda-Galaxie machen. Okay. Mosaikaufnahmen sind im Prinzip dann, sagen wir, vier Bilder von vier verschiedenen Bereichen dieses Objekts, die dann hinterher auch übereinander gerechnet werden.
Okay.
Dass man auch mit einer nahen Brennweite, mit einer weiten Brennweite, mit vielen Details dann ein großes Bild auch hinbekommt.
Super, interessant. André, was verrückt ist, wir haben ja schon vor einigen Wochen eigentlich über dieses Thema geredet, da aber per Teams aufgrund unserer gemeinsamen Veranstaltung heute, sitzen wir hier in dem kleinen Büro.
Ja. Genau.
Und per Teams, da war die Tonqualität nicht so dolle. Da haben wir gesagt, naja gut, wenn wir uns ein paar Wochen sehen, dann machen wir das nochmal. Zwischenzeitlich hast du auch Radiointerviews gegeben schon, oder zumindest eins, ne?
Genau, also ich habe beim lokalen Radiosender bei uns in der Region ein Interview aufnehmen dürfen.
Ja.
Das war im Prinzip, ich habe die aus Spaß mal verlinkt bei einem Projekt, was ich gemacht habe, und hatte dann irgendwann die Anfrage, und die wollten sich dann auch sehr zeitnah mit mir zusammensetzen, waren da total interessiert dran, und habe dann tatsächlich kurz danach auch noch eine Anfrage vom WDR bekommen.
Echt?
Das wird tatsächlich dann auch irgendwann mal in nächster Zeit vielleicht angegangen, dieses Projekt. Im Moment habe ich die Zeit persönlich nicht dafür, aber ich habe es mir halt offen gehalten, dann zu sagen.
Ach, hast du einfach mal dem WDR gesagt?
Genau, pass genau.
Auf, Leute,
nee, also,
meldet euch nochmal im
Aber halben bei Jahr. Meinem Management dann. Nein, das ist beruflich, ist natürlich auch viel zu tun hier bei uns. Und deswegen habe ich das erstmal geschoben auf die Zeit, wenn ich da mal auch eine ruhige Minute für habe, weil wenn, dann würde ich es auch vernünftig machen. Und das passt halt im Moment nicht, aber ich denke, das Thema bleibt halt auch dauerhaft interessant, von daher.
Ja, das ehrt dich. Also wie gesagt, ich war eh schon inspiriert durch die Fotos, durch das Gespräch, das wir schon mal geführt hatten. Ich bleib dabei. Ich werde meine Sachen jetzt irgendwann mal rausgraben. Wie ich das mit dem Wetter löse und der Lichtverschmutzung, muss ich noch ein bisschen gucken halt.
Ja.
Aber mal schauen, vielleicht führt ja auch irgendwann mal ein Urlaub in die Berge. Ich bin ja eher so ein Meertyp. Aber
auch am Meer kann man schöne Aufnahmen machen.
Ja, aber da war ich bisher immer enttäuscht. Einfach, ich habe das auf Wasserverdunstung zurückgeführt. Ja. Ne? Dass ich da eben nicht so viele Sterne gesehen habe.
Ja, aber es ist so ein bisschen auch die Frage, in welcher Region man unterwegs ist. Namibia liegt ja auch tatsächlich irgendwo am Meer. Das ist auch so. Ich sag mal, in Belgien zum Beispiel. Belgien, Niederlande, diese Benelux-Länder.
Ja.
Brauchst du nichts fotografieren. Da ist eine Lichtverschmutzung, die schlimmer als im Ruhrgebiet.
Ja.
Von daher ist es auch tatsächlich so ein bisschen von der Region abhängig.
Ja. Ja. Aber wie gesagt, vielleicht Österreich, klar, da habe ich schon hier und da mit Brille dann doch mehr als 6 Sterne gesehen.
Ja, das wird so sein.
Da mal gucken. Also du hast mich auf jeden Fall inspiriert, da nochmal reinzugucken, ob ich nicht mich auch mal versuchen mit dem Equipment, das ich habe. Halt,
ja, ne? Spannendes Thema, da kann man schon mit anfangen. Und vielleicht wird man infiziert. Also es gibt genug Leute, die wirklich tatsächlich nur Milchstraße machen mit ihrer Spiegelreflex, ohne Nachführung. Die haben da Spaß dran, das ist genau deren Thema. Vielleicht rutschst du da rein, vielleicht hast du Spaß an Deep Sky und probierst dich da irgendwann mal weiter aus mit einfachen Trackern vielleicht, die man verwenden kann, dass man in einer Achse erstmal nachführt. Da gibt es viele Möglichkeiten.
Ja, super. André, vielen Dank.
Gerne.
War super interessant, hat Spaß gemacht.
Ebenso.
Und ansonsten haben wir eigentlich über alles gesprochen.
VfL, genau, so sieht's aus.
Klassenerhalt hast du ja erwähnt. Ne?
Ja,
check auch hier.
War auch wichtig fürs Ruhrgebiet.
Ja, genau. Ja, und da sage ich schönen Dank.
Gerne.
Schönen Dank an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ich freue mich, dich hier immer wieder begrüßen zu können.
Immer gerne. Dankeschön.
Super. André, bis dann.
Mach's gut. Bis dahin. Tschüss. Ciao.